Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Millionen von Menschen kommen jedes Jahr und staunen über den Einfallsreichtum und die Schönheit dieses Bauwerks. Und es gibt dort so viel zu sehen, dass man überwältigt ist. Wo dieser Ort ist, erzählt Ihnen Pastoralreferentin Christina Brandl-Bommer in der katholischen Morgenfeier.
Wunderbar. Ein überwältigender Anblick bietet sich uns. Wir stehen wie in einem Wald aus Säulen und Bögen, Farben und Licht. Keine Säule ist wie die andere. Das macht es für uns Betrachtende so spannend. Meine Augen wandern nach oben in die Baumkronen, wo sich zwischen dem Blätterwerk der Himmel aus unterschiedlichsten Sternenformen und Lichtquellen ausspannt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es vielleicht schon erkannt, dass es sich um die Sagrada Familia handelt, die ich zusammen mit meinem Mann und meiner katalanischen Freundin Roger besichtige. Obwohl wir mit Hunderten von anderen Besuchern durch diesen Kirchenraum gehen, gelingt es uns, angesichts der Farben und der Schönheit des Baues fasziniert innezuhalten. Die angenehme Stimme des Audioguides erzählt uns nicht nur die architektonischen Besonderheiten des Baus, sondern die meditative Musik dazwischen versetzt uns in eine erhebende Stimmung. Der Architekt Antoni Gaudí war tiefgläubig und einer der größten Revolutionäre der Architektur. Er entwickelte eine vollkommen neue Formensprache. Er ahmte die Naturgesetze nach, die er auf den Schöpfergott zurückführte. So wollte Gaudí das Innere der Sagrada Familia in ein naturnahes Erlebnis verwandeln. Säulen, Gewölbe und Decken wurden dabei zu Stämmen, Ästen und Zweigen. Darüber thronen die Blätter und filtern die durch die Fenster einfallenden Sonnenstrahlen oder das Scheinwerferlicht, sodass wir uns wie in einem warmen Lichtmantel gehüllt fühlen. Mit dieser einzigartigen Bauweise wollte Antoni Gaudí eine zu Gebet und Meditation einladende Umgebung schaffen. Das ist Gaudí wirklich gelungen. Ergriffen von der Kreativität und Erhabenheit dieser Kirche, kann ich nicht anders als dem Schöpfergott danken. Gottes Begegnung angesichts der Schönheit und des Lichts. Ich frage mich, wie wird etwas so Unmögliches wie diese Sagrada Familia doch möglich? Ich denke, dahinter steckt die Sehnsucht nach dem Göttlichen und der lebenslange Einsatz eines besonderen Menschen. Im Studium tat sich Antoni Gaudí nicht durch besonders gute Noten hervor, sondern eher durch seine Einmaligkeit. Als die Hochschule in Barcelona dem Sohn eines Kesselschmieds sein Diplom ausstellte, meinte der Rektor, dass er nicht sicher sei, ob Antoni Gaudí ein Spinner oder ein Genie sei. Seine Gabe war die der ungewöhnlichen Ideen, aber auch der besonderen Kommunikation. Er hat selbst nicht viel geschrieben, aber er hat ganz viele Menschen inspiriert in Gesprächen und Darstellungen seiner originellen Ideen. Jeden Tag schwärmte er auf der Baustelle von seinen Plänen und begeisterte so auch die Arbeiter, die Handwerker, die Studierenden und die Besucher von seinen in Stein, Keramik und Glas umgesetzten Träumen. Seine Studenten nahmen Tonaufnahmen von Gaudí auf, um sich an alles zu erinnern, was er ihnen mitteilte. Hinter jedem Detail in der Sagrada Familia verbirgt sich eine tiefe Glaubensaussage. Die philippinische Muschel als Weihwasserbecken erinnert uns, dass wir durch die Taufe mit den Christen in allen Teilen der Welt verbunden sind. Der Altarhimmel ist einzigartig gestaltet. Ein siebeneckiger Baldachin. Sieben, weil es die heilige Zahl ist. Gaudí pflegte zu sagen, wie schön wäre ein Altar unter Weinranken. Um seinen Wunsch zu erfüllen, wurde der Baldachin wie ein Laubengang aus Rebstöcken und Weinreben gestaltet und mit 50 bernsteinfarbenen Lampen beleuchtet. Licht als Zeichen der göttlichen Gegenwart. Etwas davon vermitteln auch die bunten Glasfenster von Jean Villagrau. Die fantastischen Farbkompositionen, die Intensität des Lichteinfalls der bunten Fenster ziehen unwillkürlich in die Höhe und lassen uns fast ein wenig schweben. Sie verwandeln den ganzen Kirchenraum in einen besonderen, ja, himmlischen Ort. Who knows where the road may lead us? Only a fool would say. Who knows if we'll meet along the way? Follow the brightest star as far as the brave may dare. What will we find when we get there? Antoni Gaudí ist der berühmteste Vertreter des katalanischen Jugendstils und die treibende Kraft für den wunderbaren Bau der Sagrada Familia. Das allein aber genügt nicht, um Wunderbares zu schaffen. Es braucht noch mehr. Wie kam es zu diesem Bauwunder? Als ich 1978 die Sagrada Familia zum allerersten Mal besucht habe, war es nur eine riesengroße Baustelle, die schon 1883 begonnen worden war. Antoni Gaudí, einmal auf die Unmöglichkeit der Fertigstellung seiner Sagrada angesprochen, meinte nur lächelnd, mein Kunde hat keine Eile. Welche humorvolle Gelassenheit und welch großes Gottvertrauen. Man nennt ihn deshalb auch zu Recht den Architekten Gottes und manche Bewunderer streben sogar seine Seligsprechung an. Seit meinem ersten Besuch ist schier Unmögliches umgesetzt worden. Die Begeisterung Gaudís und der Einsatz vieler, die Gaudí angesteckt hatte, wirkte weiter. Es entstand schon im 19. Jahrhundert die Idee zu diesem besonderen Bau durch einen geistlichen Verein, der unabhängig von kirchlichen Mitteln des Erzbistums Barcelona und staatlicher Zuschüsse diesen Bau finanzierte. Der Bau wird auch heute noch alleine von der Basis aus ermöglicht. Es sind die privaten Spenden und die nicht geringen Eintrittspreise der jährlich rund 5 Millionen Besucher, die dieses Bauwunder langsam fertigstellen lassen. Es wird noch Jahre dauern, bis es tatsächlich vollendet ist. Aber es gibt große und erfolgreiche Zwischenschritte. 2010 erfolgte die Einweihung als Kirche durch Papst Benedikt und am 10. Juni diesen Jahres, dem 100. Todestag von Antoni Gaudí, weihte Papst Leo den 172,5 Meter hohen Christusturm ein. Dieser wurde durch die Kunst bayerischer Fassadenbauer aus Gundelfingen vervollständigt und ragt nun als höchster Kirchturm der Welt über Barcelona. Gaudí plante ihn bewusst einen halben Meter niedriger als den Stadtberg Montjuïc mit 173 Metern Höhe. Die Gott geschaffene höchste Erhebung der Stadt. Aus Demut vor dem Göttlichen. Angesteckt von den genialen Ideen Antoni Gaudís, lässt sich so ein Bauvorhaben nur durch den immensen Zusammenhalt und den Einsatz vieler begabter Menschen verwirklichen. So erzählt mir meine katalanische Freundin, dass ihr Großonkel noch mit Gaudí persönlich zusammengearbeitet hatte und ihr im Kreis der Familie folgende Geschichte erzählte.
Wir beide, Gaudí und ich, sind vor der halbfertigen Geburtsfassade gestanden und er fragte mich, Jaume, wo hinein sollen wir das Jesuskind legen? Damals, zu Jesu-Zeiten, war die Futtergrippe ein einfacher Alltagsgegenstand, der die Nähe des Gotteskindes zu den Armen auf dem Land ausdrücken soll. Wodurch könnten wir heute diese Nähe zu den Armen in der Stadt uns mit einem Alltagsgegenstand unserer modernen Welt ausdrücken? Da fiel unser beider Blick auf eine der Blechwannen, die wir zum Mischen des Betons für den Bau gebrauchten. So hat mich Gaudí gebeten, die Krippe für Jesus wie eine einfache Betonmischwanne zu gestalten. Dort könnt ihr sie noch heute sehen. Passt gut auf, wenn ihr in die Sagrada Familia hineingeht. Die Krippe dort am Eingang hab ich gemacht.
Soweit Jean Busquets. Als ich das hörte, dachte ich, welch genialer Mensch Gaudí doch war. Er bezog seine Mitarbeitenden mit ein in seine Ideen und begegnete ihnen auf Augenhöhe. Er schätzte ihr Wissen und Können. Er traute ihnen etwas zu. Und aus diesem Zusammenspiel entsteht Unmögliches oder ein Wunder. Antoni Gaudí war gesundheitlich und körperlich sehr schwach. Sein Lehrer in Reus erinnert sich, dass der junge Antoni am ersten Schultag auf einem Esel geritten kam, weil Gaudí wegen seiner Arthritis nicht so weit hätte gehen können. Durch diese physische Einschränkung war Antoni auf die Hilfe anderer angewiesen. So entwickelte er verstärkt die Gabe, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen zu kooperieren. Er pflegte von Kindheit an intensive Freundschaften. Es gelang ihm, bei seinen Freunden und Mitarbeitenden auf deren Bedürfnisse und Interessen einzugehen. Einer der ersten Schritte auf der Baustelle der Sagrada Familia war die Errichtung einer Schule für die Kinder der Handwerker, die so ihre Familien in der Nähe bei sich haben konnten. Auf Menschen zugehen und ihre Bedürfnisse und Interessen aufgreifen. Das begegnet mir auch immer wieder bei dem Menschenliebhaber Jesus. Auch wenn er noch so ruhebedürftig ist, wendet er sich den Menschen zu, die ihm folgen, und erkennt ihre Anliegen. Er heilt sie durch seine Gegenwart und seine Zugewandtheit, durch die er von Gottes Nähe mitteilt. Aus dieser Verbundenheit mit ihm und der Botschaft über den menschenfreundlichen Gott geschehen Wunder, wo wir nur sagen würden, unmöglich. Heute hören wir, was uns der Evangelist Matthäus davon berichtet.
In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, »Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen.« Jesus aber antwortete, »Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen.« Sie sagten zu ihm, »Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische hier.« Er antwortete, »Bringt sie mir her.« Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke ein, 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder.
In dieser Geschichte von der Brotvermehrung geht es nicht um Zauberei, die Jesus als Attraktion im Zirkus vorführen oder auf Instagram posten könnte. Es geht um viel mehr. Wie kann ein Wunder also Unmögliches möglich werden, das dem Leben dient und etwas von Gottes Liebe widerspiegelt? Im Neuen Testament wird 6-mal von der Brotvermehrung berichtet. Es muss so beeindruckend gewesen sein, dass alle 4 Evangelisten, die über das Leben Jesu berichten, es beschreiben, wie viele Menschen satt werden. Stellen wir uns die Situation einmal vor. Wir sehen eine riesige Menge von bedürftigen Menschen, die zum Teil selbst krank sind oder ihre Kranken mitgebracht haben. Auf Eseln oder zu Fuß laufen sie aus verschiedenen Städten an den See Genezareth. Sie haben erfahren, dass es da einen Heiler gäbe, der schon vielen Gutes und Heilung gebracht hat. Ein Versuch ist es wert, auch dorthin zu gehen und etwas Neues, etwas Hoffnungsvolles zu erfahren und vielleicht sogar selbst gesund zu werden. Und was macht Jesus? Er kommt gerade aus einer einsamen Gegend. Er hatte sich dorthin zurückgezogen, um den grausamen Tod seines Cousins Johannes zu betrauern. Jesus wollte eigentlich allein sein und mit Gott, seinem Vater, sprechen. Als er mit seinem Boot auf dem See Genezareth am Ufer anlegt, sieht er die vielen Menschen. Frauen mit ihren Kindern, Junge und Alte, Männer und so viele Kranke darunter. Jesus schaut sie an und hat Mitleid. Er hat Empathie, würde man heute sagen. Das zieht Menschen an. Empathie und Einfühlung kann Menschen heilen. Da es so viele sind und Jesus intensiv mit den Menschen spricht, wird es sehr spät. Die Freunde Jesu, die ihn treu begleiten, bekommen Hunger und greifen wie so oft pragmatisch ein. Sie wenden sich an den Meister und erklären ihm ihre Lösung für die Situation.
Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen.
Ein logischer und praktischer Vorschlag. So würden wir heute wohl auch entscheiden. Ich stelle mir ihre verblüfften Gesichter vor, als ihnen Jesus antwortet.
Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen.
Was? Wir sollen dieser riesigen Menschenmenge zu essen geben? 5000 Männern und Familien? Unmöglich. So einen Catering-Service können wir so unvorbereitet nicht schaffen, denken die Jünger und Jüngerinnen. Jesus aber, gebt ihr ihnen zu essen. Total überrumpelt von diesem Vorschlag antworten sie ihm:
Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische hier.
Jesus überrascht sie weiter mit seiner Bitte:
Bringt sie mir her.
Die Jünger kennen ihren Freund und Meister ja schon länger und tun natürlich, worum er sie bittet. Er überrascht sie ja nicht zum ersten Mal. Was haben sie schon alles mit ihm erlebt? Seestürme, Lahme gehen, Taube hören und reden wieder, Blinde sehen.
Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen.
Ich sehe eine große Picknick-Szenerie vor mir.
Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern.
Kommen uns heutigen Hörenden solche Worte nicht irgendwie bekannt vor? Blick zum Himmel, Lobpreis und Brotbrechen? Das erleben wir doch auch in unseren christlichen Gottesdiensten. Feiern wir also jeden Sonntag den Start zu einem Wunder? Irgendwie schon. Die Gottesdienstleiter und ihre Kommunionhelferinnen und Helfer verteilen das Brot auch in unseren Feiern, wie damals die Jüngerinnen und Jünger, in ganz kleinen Portionen. Heute sind es die Hostien.
Die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt.
Ich stelle mir die Szene von damals so vor, dass die Menschen dankbar und ergriffen von dem kleinen Brot, das Jesus ihnen gebrochen hatte, gegessen haben. Die Worte und die Zugewandtheit Jesu und seiner Freunde hatten aber zusätzlich eine Kraft und eine Zuneigung zum Nächsten ausgelöst, dass einer nach dem anderen Frauen und Männer ihre Vorratstaschen öffneten und mit den anderen teilten. Die eine hatte noch ein Olivenbrot, der andere hatte noch einen Fladen vom Vortag, die dritte packte Früchte aus und der vierte getrockneten Fisch. Sie hatten sich nicht mit leeren Taschen auf den Weg gemacht. Durch das Teilen miteinander füllten sich die Mägen aller, und es war plötzlich untereinander ein Gefühl von Fülle da. War es himmlische Erfülltheit? Vielleicht kennen Sie das, liebe Hörer und Hörerinnen, dass man manchmal innerlich so erfüllt sein kann, obwohl man gar nicht so viel gegessen hat. Wenn ich unglaublich Schönes erlebe, Musik höre oder so ein architektonisches Wunder wie die Sagrada Familia erleben darf, dann bin ich innerlich erfüllt und meine Seele ist satt und glücklich. Das sind Erlebnisse, wo ich etwas von der Größe Gottes ahne, wozu ganz viele Menschen beigetragen haben, damit Unmögliches möglich wird, also Wunder geschehen. So ein Wunder geschah nicht nur damals. Unzählige Gebete und Montagsdemonstrationen vieler Menschen haben dazu beigetragen, dass etwas geschah, was sich für uns wie ein Wunder anfühlte. Die Öffnung des eisernen Vorhangs und der Fall der Mauer. Erinnern wir uns an die glücklichen Gesichter und die jubelnden Menschen, die auf der Mauer tanzten. Wo kurz zuvor noch kein Durchkommen war, wurde plötzlich Freiheit gefeiert. Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Kerzen und Gebeten. Dieser berühmte Satz des ehemaligen SED-Funktionärs Horst Sindermann beschreibt die Hilflosigkeit des DDR-Regimes gegenüber den friedlichen Montagsdemonstrationen 1989. Weil die Demonstranten und Demonstrantinnen auf Gewalt verzichteten und auf Gott vertrauten, wurde dieses Wunder möglich.
Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht in die Erdenzeit. Dein Tor herein und in dir geboren sein, dass uns Gott erkennt. Lass herein, die draußen sind, Gott heißt jeden Sohn und Kind, der dich Mutter nennt.
Mond und Sonne braucht sie nicht, Jesus Christus.
Der uns zieht, durch den Geist, der in dir glüht, dank sei Jesus Christ, der durch seines Kreuzes Kraft uns zum Gottesvolk erschafft, das unsterblich ist.
Mond und Sonne braucht sie nicht, Jesus Christus.
Jeden Tag können Wunder geschehen, weil es diese Dynamis, die Geistkraft Gottes gibt. Wenn wir uns diesem himmlischen Strom öffnen, dann strahlen wir davon aus. Wenn unser Glaube als ein Geschenk des Himmels gelebt wird, werden wir Wunder ermöglichen und erleben. In unseren Familien, im Freundeskreis, in unserer Gesellschaft. So erbitte ich für Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, und für mich den himmlischen Segen. Du wunderbarer Gott, lass auch heute Wunder geschehen durch deinen Liebesgeist in unserer Welt. Lass auch heute Wunder geschehen durch deinen Hoffnungsgeist in unseren Herzen. Lass auch heute Wunder geschehen durch unser Ergriffensein von Kunst und Musik. Lass auch heute Wunder geschehen durch unseren Einsatz für Fairness und Menschlichkeit. Segne du uns, Gott, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.